Hallo, herzlich willkommen zum Racing Block Podcast, die letzte Oktoberausgabe des Jahres 2013. Es wird kalt in Deutschland. Die meisten Serien haben sich nach Asien verzogen. Die Formel 1 ist am Wochenende in Abu Dhabi und dementsprechend, weil es kalt ist, haben wir ein bisschen einen Krankenstand bei uns, mich eingeschlossen, wie man wahrscheinlich ein bisschen hört. Felix ist auch krank. Ganz viele können heute nicht. Deswegen sind wir heute wieder nur zu zweit. Aber Thomas ist dabei. Hallo,
Hallo.
Thomas. Unser V8 Supercars-Experte, der sicherlich einiges zum Rennen vom letzten
Ja.
Wochenende an Gold Coast erzählen wird. Aber anfangen wollen wir wie immer mit der Formel 1, die ja am Wochenende im Smog von Neu-Delhi unterwegs war, beziehungsweise 50 Kilometer außerhalb von Neu-Delhi unterwegs war. Das Rennen war jetzt zu, sag ich mal, wenn man jetzt nur auf das Rennen guckt und vor allen Dingen nur auf die Spitze guckt, war es ja ein bisschen öde. Red Bull mit Vettel am Ende 30 Sekunden Vorsprung. Und das, obwohl er ja in seinem letzten Stint, nachdem Webber ausgefallen war, keinen Druck mehr von hinten hatte und keine schnellen Zeiten mehr gefahren ist. Ich glaube, er hat es noch einmal mit einer schnellen Runde irgendwann versucht, aber das war's dann auch. Also am Ende ist er echt nur noch nach Hause gecruised und hat trotzdem knapp 30 Sekunden Vorsprung gehabt. Das ist schon,
Ja.
muss für die anderen Teams echt deprimierend sein, sowas zu sehen.
Ja, also da scheint wohl irgendwas, wie es die letzten Jahre, glaube ich, auch gewesen ist. Also Red Bull hat irgendwas gefunden, was andere nicht gefunden haben. Und
Ja.
welcher Weg das jetzt auch immer ist, ob das jetzt an diesem, ich glaube, ein flexibler Diffusor soll das gewesen sein oder
Naja, es gibt so ein paar Gerüchte. Also wir hatten ja selber über diese
genau.
Traktionskontrolle-Geschichte gesprochen. Da gab es ja einige, die sagen, das geht nicht wegen der Regelung durch die ECU. Wir sind aber trotzdem der Meinung, dass es geht. Wir haben ja auch nachgewiesen, dass es an der ECU vorbeigeht, theoretisch.
Ja, klar.
Also es ist auch nur so halblegal. Aber wäre halt tatsächlich, also ich halte das immer noch für eine mögliche Variante. Eine andere Geschichte ist, die jetzt aufgekommen ist durch Gary Anderson, der früher für Jordan und für andere Teams Aerodynamiker war und auch die Autos gebaut hat. Der hat die Theorie aufgebracht, dass, das ist eine sehr komplizierte Theorie, es gibt vorne, wo der Unterboden aufgehangen ist, quasi unter dem Cockpit, gibt es ja so einen T-Träger. Und also der nach oben geht so eine Strebe. Und er will rausgefunden haben oder hat sich wohl gedacht, dass dieser T-Träger quasi mit flexiblen Materialien entweder behandelt ist oder aufgehangen ist. Also ging es
Okay.
da um eine Aluminiumaufhängung. Das heißt, es gibt halt Bilder auf seiner Thermokamera, lustigerweise, die er seit Italien, glaube ich, oder Spa schon an Bord ist bei einigen Autos. Da konnte man sehen eben, dass der Unterboden bei Red Bull vorne bei niedriger Geschwindigkeit aufliegt, also dementsprechend auch sehr heiß wird. Das sieht man halt dann in der Thermokamera. Und das kann natürlich nicht das ganze Rennen so sein, weil der würde abschleifen und
Ja,
du
ja.
hast maximal irgendwie 1 Millimeter oder sowas, was du verlieren darfst über die Rennzeit. Also muss dieser Unterboden, wenn er vorne sehr heiß ist, eben aufliegen und das muss eben dann bei höheren Geschwindigkeiten nicht passieren. Seine Theorie ist eben, dass er schleift, sich dadurch erhitzt, oder die Theorie war, er schleift, sich dadurch erhitzt und dann nach oben gezogen wird.
Und das wäre ja
Sodass der
vom.
Abstand, ja, das wäre vom Reglement auch nicht erlaubt.
Ah ja.
Weil der T-Träger darf sich nicht bewegen.
Ah, okay, ja.
Der muss auch fest sein. Also es geht halt nur durch so einen Werkstoffmix. Und so, das wäre also die Überlegung, dass man eben quasi diesen sehr wichtigen Teil des Unterbodens auch bei niedrigen Geschwindigkeiten eben sehr weit unten auf dem Boden hat und dementsprechend dadurch auch mehr Anpressdruck generieren kann, plus die ganze gesamte Luftführung zum Heck und so weiter. Red Bull hat auch einen sehr eigenen Diffusor, das sieht man an Bildern. Wenn man das mal so ein bisschen vergleicht. Ja, auf jeden Fall ist diese Theorie schon relativ weit hergeholt, muss ich mal sagen. Also auch sehr komplex, was die gesamte Abstimmung, also wie viel neigt sich dann der Unterboden oder wie wird er runtergedrückt. Es hat wohl einen Versuch gegeben, also das Ganze kam irgendwie schon vor Indien raus und Charlie Whiting hat sich wohl nach dem ersten Qualifikation, nee, nicht nach der ersten Quali, nach dem ersten freien Training ein Red Bull geschnappt und es ausprobiert, indem er wohl mit einem Brenner oder wie auch immer diesen T-Träger erhitzt hat, um zu gucken, ob er sich bewegt, ob er flexibel ist, was wohl nicht der Fall war. Es gibt seit Jahren Gerüchte darüber, dass Red Bull eine Art flexiblen Unterboden einsetzt, also auch mit Werkstoffen, der sich also in eine bestimmte Richtung bewegen kann, nach oben oder unten, wie es eben dann gerade für die Aerodynamik gewünscht ist. Da gibt es also verschiedene Theorien schon drüber gewonnen. Hat oder beziehungsweise rausgekommen ist bei der ganzen Geschichte nie was. Also der Erkenntnisgewinn, das wollte ich sagen, ist aber relativ gering gewesen. Man hat immer viel untersucht, aber nichts gefunden. Also Red Bull muss was gefunden haben, das sagen wir schon seit Wochen. Aber was, bleibt wohl weiterhin ein großes, großes Geheimnis.
Ja, ich meine, wenn es irgendwer wüsste, dann würde es ja irgendein anderes Team ja auch probieren. Oder also irgendwer,
wäre,
ja, irgendwas ja. Muss da ja sein, das, worauf noch kein Team irgendwie gekommen ist bis jetzt.
Also es gibt mit Sicherheit, also man wird das mit Sicherheit angucken. Ich meine, die Analysen, die Teams vornehmen, sind ja noch viel, viel reichhaltiger als das, als wir das hier können.
Ja.
Wir haben ja nicht die Möglichkeit, aufgrund von ein paar Daten, die uns zur Verfügung stehen, durch die FIA, haben ein bisschen was zu sagen. Und das Ganze ist dann auch so ein bisschen Stochern im Nebel natürlich. Aber die Teams haben ja nochmal ganz andere. Die stellen ja eigene Fotografen ab, die also die Autos mehr oder weniger abschießen, um halt Nahaufnahmen zu bekommen. Das Gleiche gilt eben auch für die Fotografen. Also die modernen Kameras können ja auch filmen. Die machen HD-Aufnahmen, die auch in Slow Motion machen können. Also wo man halt sehr viel sehen kann. Die werden natürlich auch analysieren, welche Möglichkeiten es gibt. Sowas kann man ja alles im Computer per CFD und sonstiges
machen. Ja, klar.
Aber offensichtlich hat es noch niemand gefunden.
Nee, weil ich denke mal, und wenn sie was gefunden hätten, wovon sie auch wüssten, dass es definitiv gegen das Reglement verstößt, dann würde der FIA ja die Bude einrennen. Also.
Ja, wobei, selbst wenn sie jetzt was finden würden, sagen wir mal, für den Indien Grand Prix.
Ja, jetzt zum Beispiel. Ein bisschen spät, ja.
Naja, doch, theoretisch ist es halt noch möglich, dass man sagt, so damit sind sie halt oder sie sind mit dem illegalen Unterboden in Indien zumindest gefahren, aber du kannst es halt nicht nachweisen für alle anderen Rennen. Du kannst davon ausgehen vielleicht, aber du weißt es halt nicht. Also geht nur halt das, was die Kommissare vor Ort entdecken. Dann sagt Red Bull eben zur Not, ja, okay, wir haben das eingesetzt in Indien, aber ansonsten nicht. Also es ist halt nicht nachweisbar. Dementsprechend muss man sich auch keine Sorgen machen, dass jetzt plötzlich der WM-Titel aberkannt wird oder sonstiger Blödsinn. Das ist alles Quatsch. Nein, 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 das ist auch Quatsch. Also also auf dieses schmale Brett wird sich die FIA auch nicht begeben wollen. Ich glaube auch nicht, wie gesagt, dass es tatsächlich was krass Illegales ist. Ich kann mir vorstellen, dass Red Bull eine Lücke im Reglement gefunden hat. Aber das ist ja wieder was anderes. Ich meine, beschissen wird in jedem Motorsport. und das ist dann auch kein Beschiss, sondern einfach nur eine, wie sagt man so schön, eine kreative Auslegung der Regeln. Aber es ist schon echt erstaunlich, wie schnell die Red Bull sind. Es ist schon sehr, sehr erstaunlich. Also zumindest der Red Bull von Sebastian Vettel, wenn er hält. Der von Mark Webber ja nicht so.
Ja, das ist auch irgendwie so ein bisschen eine komische Geschichte, finde ich. Also manchmal, ich habe mir schon einmal so gedacht, ob Webbers Auto nicht so eine Art Versuchskaninchen ist für das, was Vettel am Ende bekommt oder so. Also wo irgendwie probiert wird, was funktioniert, was nicht, oder und wo dann halt auch mal Sachen kaputt gehen.
Also es gab mal eine Auflistung im Forum von den britischen Kollegen von F1Fanatic.co.uk. In dessen Forum gab es mal eine Auflistung von den Problemen, die am Auto von Webber und den Problemen, die am Auto von Vettel waren, ja, über die letzten Jahre. Gesehen, ja. Und da lagen die eigentlich relativ gleich auf. Ja. Also die Probleme, also man denkt immer, es ist immer Webber, den es trifft, das stimmt nicht. Es ist in dieser Saison halt ein bisschen auffälliger. Aber da waren ja auch einige Sachen dabei, wo er einfach nichts konnte. Also wie zum Beispiel Korea, wo ihn dann halt subtil abgeschossen hat und ein paar Frontflügel verloren, was dann vielleicht dann eher auch auf seine Kappe geht, weil er in der Qualifikation dann nicht ganz so weit vorne gestanden hat. Also die Ausfallgründe, man darf es auch nicht vergessen, dass Vettel dieses Jahr auch ausgefallen ist in Silverstone mit einem technischen Problem. Und es auch schon technische Probleme an seinem Getriebe gab. Er hat halt das Glück gehabt, dass sein Auto immer durchgehalten hat. Mhm. Das war halt in den letzten Jahren häufig der Fall, während es bei Webber dann eben sehr häufig nicht mehr bis zum Schluss gereicht hat. Also er dann einfach Pech er dann
hatte.
einfach Pech hatte, beziehungsweise dann halt stehen blieb. Aber deine Theorie, dass man vielleicht an einem Auto des Nummer 2-Fahrers ein bisschen mehr Sachen ausprobiert, gerade in einer Situation, wo die WM gelaufen ist, wo man auch weiß, dass Webber das Team verlässt, warum nicht? Also, eine gewisse Logik würde dahinter stecken, gerade wenn man Sachen auch schon ausprobieren will für 2014. Ja, Webber hat irgendwie in Indien ein bisschen Pech gehabt. Also er hatte eigentlich die bessere Ausgangslage mit dem Medium, die er am Start hatte und vom Platz 4. Aber dann ist er halt am Start auf Platz 7 zurückgefallen und damit war die Sache dann durch.
Ja, es zieht sich dann
Aber
auch immer so ein bisschen bei Weber durch. Ich weiß nicht, wahrscheinlich muss ja irgendwie an ihm liegen, dass er die Starts ein bisschen, ja, dass er halt Probleme hat, ne? Dass er oft halt zurückfällt.
ja.
Ja.
Naja, gut, jetzt in Indien war natürlich das Problem, dass um ihn rum alle auf Soft gestartet sind und dementsprechend natürlich bessere Reifen hatten und dann gerade in den ersten zwei Kurven oder beziehungsweise gerade beim Start einfach ein bisschen besser weggekommen sind. Dann hast du wahrscheinlich ein bisschen mehr Wheelspin mit den etwas härteren Reifen und dann,
Ja.
also dementsprechend liegt die Schuld da vielleicht nicht zwingend bei ihm, aber das stimmt schon, du hast schon recht. Also es ist auffällig, dass seine Starts nicht die allerbesten waren im Laufe der Jahre. Oder auch gerade in diesem Jahr war das schon teilweise sehr auffällig, dass er nicht so richtig vorangekommen ist am Start. So ein bisschen Pech. Ich hätte ihm ja durchaus und würde ihm ja durchaus noch wenigstens einen letzten Sieg gönnen, in seiner letzten Formel-1-Saison. Verdient hätte er es ja auf jeden Fall. Dahinter fand ich, war es aber, wenn man sich ein bisschen für Strategie interessiert allerdings, dahinter war es allerdings echt spannend. Also die unterschiedlichen Strategien, die da gefahren worden sind, von Lotus, von Mercedes und von Force India, das war schon richtig interessant.
Ja, wobei bei Lotus hat man sich, glaube ich, bei Raikön zumindest ein bisschen vergriffen, ne?
Naja, Räikkönen hatte das Problem, dass er
Oder er hat selber.
erstmal, er ist, glaube ich, 6 oder 7 Runden vor Grosjean reingekommen.
Ja.
Und Grosjean selber sagte, dass seine Reifen am Ende halt auch echt fertig waren. Also da ging nichts mehr. Und Grosjean ist, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, wie lange der Stint war, den Grosjean gefahren ist, aber bei Räikkönen waren es 51 Runden oder sowas in dem Dreh rum, mit denen er da unterwegs war. Tja, das ist dann schon eine ganze Menge für so ein paar Medium-Reifen bei den Temperaturen. Erstaunlich, dass er überhaupt so weit gekommen ist. Er hat dann am Schluss halt, ist ja überholt worden von allen dann noch und hat dann ganz am Schluss in der vorletzten Runde hat er sich noch neue Reifen besorgt, mit denen er dann noch die schnellste Runde gefahren ist.
Ja.
Das hat er dann dem guten Vettel noch weggenommen. Aber das war einfach zu lang. Also das hat dann einfach nicht gereicht. Das war ja schon mal in diesem Jahr, wo er so weit nach hinten durchgereicht wurde. Ich kann mich jetzt nicht genau ans Rennen erinnern. Malaysia war es. Malaysia, beim dritten Rennen hat man das auch schon mal versucht und hat es auch nicht geklappt.
Aber
Entschuldigung.
hatte, oder vertue ich mich da jetzt, hatte vor dem Rennen nicht Pirelli so eine Empfehlung gegeben, wie viele Runden man auf welchen Reifen fahren sollte?
Ja, das hatten sie. Sie hatten gesagt, ich glaube, 15 Runden für die Soft und 35 Runden für die
Aber
Medium.
daran musste man sich ja nicht halten, weil wenn man sich so die Rundenzahlen anguckt.
Das ist eine Empfehlung, die Pirelli an die FIA quasi und an die Teams
Ja.
weiterreicht. Da muss man sich dran halten, nicht dran halten. Wenn die FIA jetzt gesagt hätte,
Also das ist was völlig Normales gewesen. Das war jetzt nicht irgendwie.
es gibt Empfehlungen immer.
Ja.
Also, wie lang irgendwie oder Pirelli empfiehlt natürlich den Teams ein optimales Arbeitsfenster, also sowohl was die Temperaturen angeht, als auch was die Haltbarkeit dann angeht, je nachdem, wie der Asphalt ist und so weiter, Temperatur. Und daran kann man sich halten, muss man aber nicht. Es ist was anderes, wenn die FIA halt vorschreibt, dass du die Reifen dann nach 35 Runden wechseln musst. Diesen Fall hatten wir ja da bei dem berühmten Rennen in Indianapolis vor vielen Jahren, als die Michelin-Teams dann
Ja.
nicht angetreten sind, weil es so viele Reifenplatzer gegeben hatte, ja schon in den freien Trainings und dann die FIA gesagt hat, aus Sicherheitsgründen und so weiter. Empfehlen wir oder aus Sicherheitsgründen sagen wir, ihr müsst irgendwie die Empfehlung von Michelin einhalten. Das hat es in Indien nicht gegeben und dementsprechend konnten die dann halt machen, was sie wollten. Und das hat man ja dann auch gesehen.
Ja, klar.
Also Sutil ist 19 Runden mit den Soft gefahren am Schluss, halt mit einem leichteren Auto natürlich auch und hat seine persönlich schnellste Runde in der vorletzten Runde gefahren. Ja. Also mit abgelutschten Softs mehr oder weniger. Aber es war, wie gesagt, schon ganz interessant, weil im Mercedes zum Beispiel nicht in der Lage, und genau, also interessant war vor allen Dingen, wenn man das vergleicht mit Alonso. Also Alonso und Webber sind relativ, nicht Alonso und Webber, Alonso und die Rester sind relativ gleichzeitig an die Box gekommen, sehr früh. Alonso hatte zwar noch den Nasenwechsel und da ein bisschen Zeit verloren, aber ihm ist es ja dann nicht gelungen, im Verlauf des Rennens sich weiter nach vorne zu halten. Also er seine Chance wäre ja auch gewesen, ähnlich wie das die Resta gemacht hat oder wer war es noch jemand, einfach den letzten Satz, also beziehungsweise den Satzreifen, den er da hat, einfach über den zweiten Stopp der anderen hinauszufahren. Und der lag so um Runde 30 rum, das heißt, er hätte eigentlich so bis Runde 35, Runde 37, 38, vielleicht 40 irgendwie mit den Mediums fahren müssen. Das wären eben knapp 40 Runden gewesen. Man hat eben gesehen, dass es bei Force India klappt mit Sutil. Der hat das nämlich gemacht. Der ist auf Medium gestartet und ist dann erst eben in Runde 42 an die Box gekommen oder 41. Aber Ferrari hat das nicht hinbekommen. Mhm. Das fand ich eine ganz interessante Geschichte nebenbei, weil im Laufe der Saison ist ihnen das schon mehrfach gelungen, dass sie ähnliche lange Stints fahren konnten. Aber in Indien ging da gar nichts für Alonso. Ich meine, der war dann 19. nach der ersten Runde oder 20. Und ist nur auf Platz 11 gekommen. Ja. Also das ist ja weder für ihn noch für Ferrari typisch, dass selbst wenn man mal weit zurückfällt, noch nicht mal in die Punkte kommt.
Ja, also ja. Wer weiß, wo uns gelegen. Vielleicht liegt die Strecke für Ferrari auch einfach irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht. Oder,
Naja, dass es schon ganz gut funktioniert, hat man bei Massa gesehen, der Vierter geworden ist und immerhin also ein ziemlich gutes Rennen dahin gelegt hat, also für seine Verhältnisse. Also das passte schon. Er hatte schon noch Chancen, am Schluss noch aufs Podium zu fahren. Grosjean hat ihn dann so ein bisschen noch auf Abstand halten können, aber das war nicht unknapp. Der hätte da durchaus was reißen können. Also, dass der Wagen funktioniert hat, ich meine, hat er sogar, glaube ich, zwischenzeitlich mal kurz in Führung gelegen. Ja. Also war durch die Boxenstopps, aber immerhin. Also das hat schon noch funktioniert. Also, oder das Auto, warum es dann halt bei Alonso nicht so richtig geklappt hat, ist so ein bisschen, vielleicht hat er auch keine Lust gehabt.
Das kann natürlich sein, ja.
Vielleicht wollte er einfach nicht.
Habe ich auch schon ein bisschen länger den Eindruck, so, dass er so langsam ein bisschen
die Luft.
Ja, was heißt keine Lust, aber er hat halt irgendwo wahrscheinlich irgendwann eingesehen, dass er sowieso nichts mehr wird dieses Jahr. Was er nach außen dann gibt, also was er sagt, das ist ja dann wieder eine andere Sache, aber ich habe so ein bisschen manchmal den Eindruck gehabt, dass er ja einfach so der letzte Biss bei ihm ein bisschen fehlt.
Also auf jeden Fall, ja, ich meine, das ist natürlich auch klar, es ist ja schon länger, also er hat es ja auch gesagt, dass er natürlich enttäuscht ist von der Saison. Ferrari hat ja auch schon gesagt, wir haben ein schlechtes Auto gebaut und so weiter und so weiter. Klar, dass natürlich dann so ein bisschen die Luft raus ist, aber für Ferrari, Mercedes und Lotus geht es ja noch um einiges. Nämlich um viel Geld in der Konstrukteursmeisterschaft. Die interessiert die meisten Zuseher zwar nicht so, aber dann geht es halt um richtig viel Geld. Und natürlich macht es was aus, ob man Zweiter, Dritter oder Vierter wird. Dementsprechend gilt das auch für Abu Dhabi, für das Rennen am Wochenende. Da geht es natürlich um einiges. Und Lotus scheint da im Moment da deutlich besser unterwegs zu sein als der Rest. Oder als die beiden anderen Teams zumindest. Ich habe nämlich heute mal geguckt, wie so die Abstände waren, wer so Zeit verloren hat im Laufe der Saison. Und Ferrari hat ordentlich Zeit verloren. Die waren zum Rennen in Deutschland, beim Deutschland Grand Prix im Nürburgring. Gut, da war jetzt auch mit Mischwetter und so weiter. Und Strategie hat sich da ein bisschen was geändert, aber da ist Alonso 7 Sekunden hinter Vettel ins Ziel gekommen. Und in Japan waren es 30 Sekunden, 45 Sekunden. Ja. Das ist schon erstaunlich.
Dazwischen
bei Mercedes, ja.
Wie viele Rennen lagen jetzt dann dazwischen?
Naja, es ist halt die Sommerpause, die
Ach so,
dazwischen
ah
lag.
ja.
Also es war natürlich Juli, war das Rennen in Deutschland und Anfang Oktober Japan. Also da lag natürlich einiges zwischen. Ich habe auch mal geguckt, ob der Zeitverlust von Mercedes ähnlich groß war. Aber das ist ein bisschen schwer rauszufinden. Mercedes hat zwar die Red Bull zum Beispiel in Ungarn geschlagen, komischerweise. Aber wenn man guckt, die Rennen, wenn man so ab nach Monaco guckt, weil alles davor ist ein bisschen schwierig. Auch wegen den Reifen und hin und her so ein bisschen einzuschätzen. Weil man so nach Monaco guckt, die Rennen, also am Nürburgring haben sie weit zurückgelegen, auch um die 30 Sekunden. In Kanada waren es auch 30 Sekunden und mehr. Also ich weiß gar nicht, ob Mercedes wirklich so viel verloren hat. Aber sie sind zumindest nicht näher gekommen. Also ihnen fehlt halt im Schnitt im Rennen, und das gilt jetzt aber auch für Ferrari, fehlen denen halt eine halbe Sekunde bis 0,7 Sekunden pro Runde. Das ist echt viel. Also, wenn du bedenkst, dass die Autos sich in diesem Jahr eigentlich im Vergleich zu letzten Jahr kaum verändert haben, die Motoren ja eh alle gleich sind.
Ja.
Also, das ist schon echt, echt hart. Ganz schön hart.
Ja.
Dementsprechend werden wir, ach so, was ich noch sagen wollte, die Geschichte von Grosjean. Ich hatte das ja in meiner Analyse, bin ich sehr intensiv auch drauf eingegangen. James Allen in seiner auch, die zu lesen ist, am Mittwoch ist sie online gegangen. Das war schon ein starkes Rennen. Ich ist von P17 gestartet und dann Dritter zu werden. Das, boah, meine Herren, war natürlich auch eine ziemlich gute Strategie, aber er hat sie auch ganz fantastisch umgesetzt. Und da sieht man mal, was eine gute Strategie, ein guter Fahrer, darf man nicht vergessen, und ein bisschen Glück ausmachen können.
Ja.
Also, wie gesagt, von P17 auf P3, das ist schon nicht schlecht. Wenn man sieht, wie gesagt, Alonso von P19 mehr oder weniger dann auf P11 nur gekommen, das ist schon ein Unterschied. Da sieht man auch, wie schnell der Lotus im Moment ist.
Ja, ich finde aber auch, dass das Grosjean selber sich ziemlich gemacht hat. Also in den letzten 10, 12 Monaten so, ist schon beeindruckend.
Ja, also er ist nicht mehr der Crash-Pilot, der er mal war. Man hat ihm ja so ein bisschen in Anführungsstrichen die Zähne gezogen. Ich hatte am Anfang der Saison, wo er ja nicht so gut unterwegs war, noch gedacht, vielleicht hat man ihn zu sehr eingebremst. Darf aber auch nicht vergessen, und das ist immer so ein leidiges Thema, dadurch, dass Pirelli dieses Jahr die Reifenmischung stark verändert hat, ab Silverstone bzw. Ungarn. Man darf nicht vergessen, dass sein Aufstieg auch so ein bisschen mit den neuen Reifen gekommen ist.
Ja gut, aber was schon dann auffällt, ist, dass er sich aus so komischen Kollisionen oder vor allem auch beim Start
Ja.
halt einfach mal zurückhält erstmal. Oder halt zumindest nicht so bekloppte Aktionen dann versuche, wie zum Beispiel letztes Jahr in Spa. Also das sieht man ja
Ja.
gar nicht mehr von ihm. Also.
Nee, keine Frontflügel mehr, die
Genau.
nachgebaut werden müssen für Grosjean, das stimmt. Nee, der hat sich auf jeden Fall verbessert. Also, er ist schnell, der war immer schnell. Ich habe auch immer viel von ihm gehalten. Er ist auch einer, den kannst du in alle Autos reinsetzen, ist schnell. Und der war in der 4 GT schnell, er war in der Formel 3000, der italienischen Variante, als es sie noch gab, als er da gefahren ist, schnell. Ich glaube, er war auch mal AutoGP unterwegs. Also,
Ist
ne,
fast
der
alles
ist
gefahren.
fast alles
Ja.
gefahren, was man fahren kann. Und der ist wirklich schnell und der ist wirklich gut. Und ich halte wirklich viel von ihm. Wenn er die Rennintelligenz, wie gesagt, jetzt entwickelt, vielleicht hat er auch ein bisschen tatsächlich geholfen, dass er sich was von Räikkönen hat absehen können. Und er kriegt ein gutes Auto, dann ist es einer, der wirklich also in der WM halt auch Top 5 fähig ist und auch weiter vorne. Aber wie gesagt, das Zeug dazu hat Grosjean auf jeden Fall. Wenn der arme Mann denn nächstes Jahr ein Cockpit hat, das
Ja.
ist ja die nächste Geschichte. Da tut sich im Moment viel im Hintergrund in der Formel 1, denn es gibt viel Bewegung auf dem Fahrermarkt. So richtig klar ist eigentlich nicht, wer im Moment wohin geht. Es gibt Gerüchte, dass Maldonado von Williams weggehen will und bei Lotus andockt. Lotus will aber auch Hülkenberg haben. Wenn man jetzt Maldonado und Hülkenberg hat, was macht man da mit Grosjean? Grosjean bringt aber auch Geld mit, Hülkenberg aber wieder nicht. Also da ist eine ganze Menge Bewegung. Massa ist angeblich bei Williams, weil er auch Geld mitbringt von Ölkonzernen aus Brasilien. Also, da ist im Moment so viel unterwegs. Was bei Sauber ist, weiß man auch nicht, ob Sirotkin überhaupt fahren kann nächstes Jahr. Ob er überhaupt eine Superlizenz kriegt, das sieht ja eher nicht so aus.
Wird jetzt Petrov gehandelt, ne? Oder was?
Ja, dann hat wohl, also die Sponsoren, die russischen, die dahinter stehen, haben wohl eingesehen, dass Sirotkin wohl keine Superlizenz bekommt oder dass es wohl schwer wird, dass er eine bekommt, weil ihm die Ergebnisse fehlen. Dann müsste er halt in
Aha.
die G2, um da mal ein paar vernünftige Ergebnisse einfahren. Dann kriegt die auch. Deswegen wird überlegt, weil nächstes Jahr auch ein bisschen mehr getestet werden darf, dass Sirotkin eben dann auch mehr testet. Und Petrov und die Sponsoren haben wohl gesagt, ja, aber wir wollen russischen Fahrer haben, wegen 2014 und Rennen in Sotschi. Und dann ist man wohl wieder auf Petrov gekommen, der wohl auch noch eigene Sponsoren hat. Und der hat dann wohl angeklopft. Und es ist halt die Frage, muss Sauber jemanden wie Petrov nehmen oder eben nicht? Ja. Also, wie gesagt, also ich habe so ein bisschen, man verliert so ein bisschen den Überblick, was gerade auf dem Fahrermarkt eigentlich wirklich los ist. Und ja, die Fahrer bei McLaren, also zum Beispiel Perez, sind ja auch noch nicht bestätigt. Der hatte eh nur einen Jahresvertrag mit Option auf ein weiteres. Ob McLaren schon die Option gezogen hat, ist unsicher. Da gibt es relativ wenig, was man sagen kann. Angeblich hat man ja auch mal bei. Oder angeblich war Hülkenberg auch mal da und hat sich mit McLaren unterhalten. Das Interesse ist wohl da bei denen. Dann gibt es halt auch im Nachwuchsbereich Fahrer, die reinkommen, so jemand wie Kevin Magnussen, der soll ja bei Marussia fahren. Da ist dann auch nicht sicher, wer von den beiden Marussia-Fahrern gehen soll, ob das Bianchi ist, der aber Ferrari-Unterstützung hat, oder ob das Max Chilton ist, der das Geld reinbringt. Also, ich glaube, wir haben noch viel Spaß in den nächsten
Ich
Wochen.
glaube, da
Das
wartet
klingt
jetzt wieder
zumindest
einer auf
so.
den anderen, ne?
Naja, ich glaube, Schlüssel in dem Ganzen ist tatsächlich im Moment Pastor
Ja.
Maldonado. Also, wenn er bei Williams bleibt, dann löst sich vieles auf. Wenn er tatsächlich weggeht von Williams, dann wird es interessant. Also, dann ist die Frage, wo geht er hin? Und dann ist halt die Frage, wie setzt sich dann das ganze andere, zum Beispiel für Hülkenberg und für Grosjean. Das wird dann nicht leicht. Naja, wir werden das sicherlich, in Abu Dhabi wird da sicherlich so ein bisschen mehr Klarheit vielleicht schon bringen, zumindest was die Gerüchtelage angeht. Danach ist ja erstmal ein bisschen Pause, bis das Rennen in Austin ist. Naja, 2 Wochen. Die Formel 1, wie gesagt, in Abu Dhabi am Wochenende, da gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Die Strecke ist bekannt. Es gibt 2 DRS-Zonen auf den langen Geraden. Dementsprechend wird es wahrscheinlich wie letztes Jahr sich nett hin und her überholt auf den jeweiligen Geraden. Der zweite Teil der Strecke ist ja relativ eng, da ist es mit dem Überholen ein bisschen schwierig. Die Strecke ist durchaus anspruchsvoll. Es ist vor allen Dingen auch sehr anspruchsvoll von der Strategie. Da gehe ich in der Analyse, Quatsch, in der Analyse, in der Vorschau aber noch ein bisschen drauf ein, denn das Rennen wird ja quasi in den Sonnenuntergang gestartet und endet dann in der Nacht und die Temperaturen fallen da relativ stark. Also gegen Abend sollten in Abu Dhabi noch so 27 bis 25, vielleicht auch, naja, 27 bis 25 Grad sein Minimum. Wenn das Rennen gestartet wird, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und die Temperaturen können aber dann über den Abend deutlich runtergehen, also so Richtung 20 Grad. Das ändert ja die Asphalttemperatur und das ändert auch die Belastung natürlich für die Reifen. Da die Teams aber nur tagsüber testen können und nicht nachts oder kaum nachts, dürfte das so ein bisschen ein Wabonspiel sein, was die Strategie angeht. Also welche Reifen gehen halt am Schluss noch am besten. Das wird wohl Red Bull wahrscheinlich nicht so interessieren, weil sie sich einfach bis dahin schon wieder 30 Sekunden Vorsprung haben. Aber für die anderen Teams könnte es eben ganz interessant werden. Darf auch nicht vergessen, die Strecke ist relativ staubig, es wird nicht so viel drauf gefahren. Es wird auch mal wieder Sand drauf geblasen, das kennt man ja auch aus Bahrain. Das ist auch nicht so besonders für die Reifen. Das haben wir dieses Jahr ja auch gesehen, dass die Reifen da kräftig leiden. Das könnte also, wie gesagt, von der Strategie her alles relativ spannend werden. Und vielleicht schafft es Lotus mal, so wie im letzten Jahr, die Red Bull zu schlagen. Die Chance ist zumindest ein bisschen da. Ich glaube nicht wirklich, aber ich kann es mir zumindest. Also es wäre zumindest schön, wenn wir mal auch jemand anderen vorne sehen würden. Wäre ja mal wieder Zeit nach den ganzen Red Bull-Siegen.
Ja.
Die Qualentrainings am Freitag sind gegen Mittag, Nachmittag. Die Rennen selber, also das Rennen, die Quali ist am Samstag um 2 und das Rennen ist auch am Sonntag um 2, also zu klassischen Zeiten. Wir müssen nicht mehr früh aufstehen für die Formel 1. Das kommt erst wieder nächstes Jahr mit Australien. Sonst gibt es in der Formel 1 nicht viel Neues. Es gibt so ein paar Gerüchte um Ross Brawn, ob er jetzt bei Mercedes bleibt oder nicht. Aber da habe ich auch was in der Vorschau geschrieben, die am Donnerstagnachmittag erscheinen wird zu diesem Thema. Sonst hast du noch was aus der Formel 1? Wahrscheinlich auch
Jetzt
nicht,
gerade
ne?
nicht, ne?
Okay,
Also.
dann belassen wir es hier mal an dieser Stelle mit der Formel 1. Wir wechseln das Thema und gehen in die USA. Da
Ja.
war die NASCAR am Wochenende unterwegs in Martinsville und das war ja ein ebenso zähe wie interessante
Ja,
Angelegenheit.
also ne, 17 Caution. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das überhaupt irgendwie wieder eine Bestmarke da war für
Bin ich mir jetzt
Martinsville.
auch sicher. Ich glaube,
War
ja.
auf jeden Fall
Ich glaube, die
ordentlich
hatten
was los.
18 oder so. Ich glaube, es war 18. In Bristol war es doch mit 22 Cautions, aber gut. Ja, es war was los, ne?
Ja, also da hat sich eine Caution nach der anderen gereiht. Man konnte kaum, ich glaube, die längste Phase am Stück unter Grün waren 30, 40 Runden oder was? Und dann ging
Ja,
es
ja.
immer hin und her, immer, weil sich irgendwer weggedreht hat oder irgendwen anders abgeschossen hat. Carl Edwards hat zweimal direkt am Anfang erstmal na, wen hat er noch? Ja, er hat mal Jeff Burton abgeräumt
Ach ja, stimmt,
und
direkt ganz am Anfang, ja.
dann hat er ja Travis Koppel, glaube ich, nochmal umgedreht. Was ich aber interessant fand, irgendwie hat keiner es für nötig gefunden, da Revanche-Fouls da zu begehen. Das hatten wir ja auch schon mal in den letzten ein, zwei Jahren anders dann gesehen, Martinsville. Ja gut, aber am Ende hat dann na, wer hat's gewonnen? Jeff Gordon, endlich mal
Jeff
wieder.
Gordon hat's gewonnen. Naja, es gab ja wirklich eine ganze Menge Unterbrechungen. Ich gucke hier gerade mal irgendwie rein, was irgendwie die längste Grünstrecke waren. Es waren 50
Na,
Runden
50,
zwischen
okay.
Runde 235 und 284
Ja,
oder
aber sonst konnte man immer
285.
so ganz gut mit den Cautions so mitschwimmen, auch was Boxenstopps und so angeht.
Ja, es war ja teilweise bisher immer 5 Runden gefahren, Caution, 6 Runden gefahren, Caution, 3 Runden gefahren, Caution, dann mal 10 Runden gefahren, Caution. Das war ja irgendwie so, oh, macht mal hinne, Jungs. Das war ja schon ganz erstaunlich. Einen kleinen Big One hat es auch gegeben, zwischen Kane, Denny Hamlin, Truex, und da waren noch zwei andere drin. War das so im ersten Drittel? Ja, ich glaube, es war so im ersten 150, 100, 170 oder so.
Ah
Die haben sich dann
ja.
In Turn 1
Und
irgendwie gut
noch Danny
abgeschossen.
Hamlin, Albie Roller und so, die waren auch noch.
Genau, Amy Roller
Ja.
war auch noch dabei. Und die haben sich da irgendwie ganz gut abgeschossen. Also da war schon, es war einiges geboten.
Ja.
Kann man sagen, in Martinsville. Aber ich muss schon als, es ist natürlich immer gerade Martinsville, es ist natürlich in Martinsville auch mal ein bisschen nervig, wenn sie da 120 Runden am Stück fahren. Auf der anderen Seite war das teilweise schon so ein bisschen, weißt du, ich gucke hier gerade mal in die Caution-Liste rein, dann war irgendwie Runde 205 bis 209 Caution. Dann nächste Restart, also da war der Caution. Dann Restart Runde 210 ging bis Runde 218 Caution. Restart Runde 223, Caution Runde 229. Und so ging das halt in einer Tour durch. Also gerade auch in dem letzten Drittel war es also teilweise extrem zerstückelt. Und dann komischerweise aber am Ende nicht mehr. Also die letzten 150 Runden oder naja, sagen wir mal 130 Runden gab es noch eine einzige Caution wegen Debris. Und die letzten 70 Runden hat man tatsächlich so geschafft.
Ja gut, also irgendwann hat man ja auch wahrscheinlich selber keinen Bock mehr da irgendwie.
Wenn ich halt sehe hier, dass 22,2% des Rennens unter Cautions gelaufen sind. Da konnte man sehr häufig sich ein Bier im Kühlschrank holen.
Ja.
Das war schon echt krass. was da abgegangen ist. Aber es war gut für, also so chaotisch das Rennen auch war, und es gab ja auch dann unglaublich viele unterschiedliche, also in so viel unterschiedliche Führungen gab es nicht, aber es gab schon viel Abwechslung vorne. Also vorne hat Jimmy Johnson halt das Tempo lange lange bestimmt, und dann ist er so ein bisschen zurückgefallen. Ich glaube, da hatte man sich dann irgendwann mit der Abstimmung ein bisschen verhauen. Also nicht weit zurückgefallen, aber schon so ein bisschen. Und dann am Schluss waren es ja dann Matt Kenseth, der lange vorne gelegen hat. Im letzten Drittel, so ab 100, 350 oder sowas. Nee, was steht hier? 374, so, das war es jetzt falsch in Erinnerung. Und dann kam plötzlich aus dem Nichts, das macht normalerweise immer nur Kevin Harvick, mehr oder weniger Jeff Gordon.
Ja, der hat es dann, ich glaube, der kam besser auch durch den Traffic als Kenseth. Und
ja,
hat
ja,
aber auch ein verdammt schnelles Auto am Ende. Und ja, hat es dann gewonnen vor Kenseth und Clint Bowyer, glaube ich, ne?
Muss ich
rausgucken. Ja, Clint Bowyer.
Genau, es war Gordon, Kenseth, Bowyer, Keselowski mal wieder mit einem guten Ergebnis. Johnson auf 5, Kevin Harvick dahinter auf 6. Was zu interessanten Chase-Stand führt, kommen wir gleich zu. Dale Earnhardt wieder mit einem sauberen Rennen, wobei Martinsville ja auch nicht so seine Lieblingsstrecke ist. Greg Biffle auf 9, Jamie McMurray auf 10, Burton 11, Edwards 12, Montoya 13, Logano 14 und Kyle Busch auf 15. Der ist am Schluss zurückgefallen, weil sie sich beim, weiß ich glaube ich, keine, beim letzten Stop keine Reifen geholt hatten. Oder nur zwei, und dann dementsprechend am Ende, glaube ich, in den letzten Runden ist er, glaube ich, noch 6 oder 7 Plätze zurückgereicht worden. Was schlecht war für seine Chase-Ambition, denn wir haben noch 3 Rennen. Das ist ja an diesem Wochenende Texas, und dann kommt Phoenix und Homestead. Und im Prinzip haben wir im Moment im Chase einen klassischen Reset. Also ja. Matt Kenseth und Jimmy Johnson sind punktgleich vor den letzten 3 Rennen mit 2294 Punkten. Und Jeff Gordon liegt 27 Punkte dahinter. Der hat also gute Chancen, noch da vorne reinzudrücken.
Ja, also dann Kevin Harvick ja auch. Der hat ja auch nur einen Punkt weniger. Also.
Kevin Harvick hat 28 Punkte, ja, bei Kyle Busch hat 36 Punkte. Und das ist eben dann schon, also die 8 Punkte oder 9 Punkte, die er am Wochenende verloren hat, da durch die schlechten, oder durch die Strategie, weil man wahrscheinlich noch eine Caution gehofft hat, hat ihn jetzt halt ordentlich an Boden gekostet. Ich meine, man muss dazu sagen, dass Jimmy Johnson und Matt Kenseth beide gleichzeitig ausfallen in den letzten 3 Rennen, oder einer irgendwie, das ist schon relativ unwahrscheinlich. Also es wird schwer für Gordon und Harvick, diese 27 beziehungsweise 28 Punkte wirklich aufzuholen. Mhm. Ich meine, mit Phoenix kommt ein Rennen, also gut, jetzt mit Texas kommt ein Rennen. Wir haben es dieses Jahr sowohl bei Toyota als auch bei Chevrolet gesehen, gerade bei Hendrick, dass man Motor hochgehen kann.
Ja.
Die Chance, dass es Johnson oder Kenseth passiert, sind da, aber ich denke, man wird gerade für das Rennen in Texas eher auf Nummer sicher gehen. Also gerade auch was den Motor angeht. Ich glaube nicht, dass man da mit experimentellen Motoren irgendwie an den Start gehen wird. Man wird sich denken, na, lieber werden wir Siebter und verlieren vielleicht ein paar Punkte irgendwie auf Kansas oder umgekehrt, anstatt dass wir ganz ausfallen. Also, aber es wird schwer für Gordon, da noch richtig ranzukommen. Es wäre ein Witz, ne, wenn er es schaffen würde.
Ja,
aber als 13. in den Chase reingerutscht.
Ja, und dann, ja, wenn das am Ende noch holt, also das wäre ja wohl.
Ja, das wäre ein richtiger Witz, ja.
Ja, hätte man vorher Geld drauf wetten müssen. Dann wird man reich werden am Ende.
Da hättest du richtig viel Geld gemacht, ja. Ja, aber ich glaube nicht, ehrlich gesagt.
Nee.
Ich meine, wir hatten ja, als wir uns festgelegt hatten vor dem Chase im Podcast, ja auch gesagt, Johnson, Kenseth, Kyle Busch, das waren ja so die drei Leute, die wir im Auge hatten.
Ich hatte noch Kyle Edwards gesagt. Nein.
Du hattest noch Kyle Edwards. Das war auf Platz 10, ihm fehlen 76. Ja. Selbst Dale Earnhardt Jr. ist besser.
Ja, vielen Dank.
Naja, aber die wir halt genannt hatten, Johnson, Kenseth, Gordon, Harvick und Kyle Busch, das sind die 5, die, glaube ich, so meist genannt wurden von allen. Mhm. Und die sind auch vorne. Da lagen wir also nicht so falsch und ich denke mal, Johnson oder Kansas, einer von beiden wird es dann wohl am Ende machen. Für Kansas wäre es ja auch der zweite Titel, glaube ich, erst.
Ich glaube, den ersten hatte vor 10 Jahren oder so.
Ja, ist schon lange.
Ne?
Ja, ist schon wirklich lange her. Für Johnson wäre es der sechste. Ja, ich glaube, der sechste. Kommt nicht mehr zählen hinterher. Naja, auf jeden Fall, ja, Texas am Wochenende. Das ist natürlich wieder der klassische 1,5 Meilen, hohes Banking, Cookie Cutter, volles Rohr, beziehungsweise schnelles Oval. Texas hat so eine ganz besondere, also, sag mal so, Texas ist mir bisher noch nicht aufgefallen, abgesehen jetzt mal, wenn die IndyCar da war. Aber für die Nesca nicht so als ein Rennen, wo es besonders spannend
Nee,
war, ehrlich
meistens
gesagt.
nicht.
Nee, ne? Also, ich guck gerade mal Farnsworth-Rennen der letzten Jahre rein.
Oh, da
Ja, wenn man
gab's
sich die.
ein Rennen, wo sie Angst vor Regen hatten, glaube ich. Und
Ja.
dann haben sie das Rennen aber mal so schnell über die Bühne gebracht.
Das stimmt, ja.
Und da ist auch
Das war,
absolut
glaube
nichts
ich.
passiert. Ich glaube, die hatten einmal eine Caution oder so gehabt und dann
Ja,
ist es.
das war das Rennen
Ich glaube, letztes Jahr, ne?
letztes Jahr, genau. Das war das Rennen genau vor einem Jahr, genau. Nee, nicht vor einem Jahr, das war das Frühjahrsrennen.
Ach so, okay. Nee, ich dachte auch, das
Das
wäre
Frühjahr.
im Herbst
Nee,
gewesen.
das war das Frühjahrsrennen, wo sie mit zwei Caution irgendwie durchgekommen sind. Das Herbstrennen letztes Jahr hat Kyle Busch gewonnen. Und zwar gab es da sieben Caution. Nee, Quatsch, das Herbstrennen hat Jimmy Johnson gewonnen. Letztes Jahr so mit neun Caution. Und das Frühjahrsrennen, das hat Kyle Busch gewonnen. Da gab es sieben Cautions. Aber ich habe das Frühjahrsrennen nicht gesehen dieses Jahr. Kann ich schon kaum erinnern bei so vielen NASCAR-Rennen.
Ja, in Texas erinnert man sich sowieso selten.
Ja, genau, das ist ja das Problem.
Ja.
Das ist ja genau das Problem, das halt dieses klassische 1,5 Meilen Oval-Problem, dass du halt davor sitzt und denkst, oh, gib Gas. Oder findet, oder schmeißt doch bitte irgendwie alle 30 Runden eine Mystery Debris Caution oder irgendwie sowas, dass mal wenigstens das Feld wieder zusammen ist. Ja, wie gesagt, das Frühjahrsrennen hat Kyle Busch gewonnen vor Truex, Edwards, Biffle, Logano, Johnson. Jetzt gucke ich mal, wo Kansas war, auf Platz 12, also ist auch nicht so weit weg. Und wenn ein Gibbs gewinnt, dann kann man sich vorstellen, wie gut die sind. Aber es ist natürlich vom Frühjahr bis jetzt ein bisschen Zeit, aber das war im Frühjahr eine klare, ich sehe es gerade hier auch bei dem Lab-Leaderboard, war das eine klare Kyle Busch-Angelegenheit, der das Ding mehr oder weniger nach Hause gefahren hat. Übrigens ganz interessant ist ja immer, das ist ja auch immer so die alte Geschichte, ist, wenn man mal auf den Meisterschaftsstand guckt ohne Chase. Und
Okay.
was meinst du, wer da führen würde?
Ja, Kansas hat mehr DNFs als Johnson. Also, ja, wohl eher auch Johnson, denke ich.
Johnson würde führen, und zwar mit 35 Punkten vor Kevin Harvick.
Ah, okay.
Der Klassiker. Harvick halt immer mit seinen guten
Immer
Ergebnissen.
Elfter werden und so, ne?
Ja, genau. Nicht auffallen, aber immer sich ranschleichen. Kansas wäre Dritter mit. Also Johnson hätte 35 Punkte Vorsprung, wie gesagt, vor Harvick. Kansas hätte 37 Punkte Rückstand. Kyle Busch und Edwards wäre auf 5. Also interessant. Und Jeff Gordon wäre nur Achter. Und
Ah,
hätte
okay.
106 Punkte Rückstand. Wenn man denn die alte Punktewertung nehmen würde, wo ich das mal ein bisschen, kann man machen, das ist irgendwie ein bisschen Quatsch, weil Chase gibt es jetzt 10 Jahre. Also kann man irgendwann auch mal lassen. Aber es ist zumindest ganz interessant, zumindest zu sehen, wie die Konstanz denn eben auch von bestimmten Fahrern ist. Ne? Dass eben dann zum Beispiel Carl Edwards, der in der Saison kaum aufgefallen ist und auch im Chase nichts zu melden hat, plötzlich dann in der Meisterschaft doch ein Stückchen weiter vorne ist. Auch wenn er zum jetzigen Zeitpunkt auch keine Chance mehr auf den Titel hätte. Ja, wie gesagt, Texas, ja, ich meine, da würde ich mich auch nicht festlegen, außer ich sage, entweder Gibbs oder Hendrick. Ich glaube, dazwischen gibt es im Moment nicht so viel. Ich sehe nicht, dass da plötzlich irgendwie ein Penske oder ein Waltrip oder ein Childress irgendwie noch reinfahren kann. Würde mich wirklich sehr überraschen, wenn das passieren würde.
Ja, Kevin Harvick kann ja immer irgendwo auftauchen, aber
Yeah.
das ist ja
Where did he come
ja.
from, so? Ja, das Rennen ist am, ach so, am Wochenende ist volles Programm in Fort Worth in Texas. Da sind alle Serien unterwegs, also die Trucks, die fahren in der Nacht von Freitag auf Samstag. Die Nationwide ist Samstagabend, 20:30 Uhr, geht die Übertragung los, glaube ich. Und der Sprint Cup ist um 21 Uhr hier angesetzt. Das ist etwas spät. Hey, stellen die
Ja,
Amis um?
Viertel nach neun, glaube ich, ungefähr, sollte das losgehen am
Ich
Abend.
weiß nicht, stellen die Amis um von
Ich meine
ihrer Zeit?
ja. Ich
Okay,
meine
wenn die
ja.
umstellen, dann liegt es sowieso eine Stunde zurück, Fort Worth, und kommt das hin mit 21 Uhr. Aber bitte nochmal im Chat nachgucken. Das ist im Moment mit den Umstellungen von Sommerzeit und Winterzeit, also in den verschiedenen Kontinenten, muss man sagen. Immer ein bisschen kompliziert, sollten wir uns da verhauen haben, das auch mal vorkommen kann. Werden wir es aber auf jeden Fall noch korrigieren. Ich gucke nochmal nach. Aber es wird auf jeden Fall ein bisschen spät. Aufgrund der wenigen Cautions, die es in Texas gibt, wird es wahrscheinlich nicht länger als 3 Stunden dauern. Naja. Regen ist ja wohl in Texas nicht zu erwarten. Hoffentlich. Hoffentlich.
Ja.
Ja, warten wir mal ab. Das Wetter, da bin ich noch nichts geguckt, aber also was das Wetter angeht, noch nichts gesehen. Schauen wir mal. Was haben wir noch am Wochenende? Haben wir was am. Achso,
Wir
was wir noch am
hatten
Wochenende hatten.
die V8.
Da war doch diese kleine australische
Ja.
Serie, genau. Die
Und
sind an der Goldküste gefahren, wie
richtig
es so
ins
schön
Service Paradise. Und
sagt.
ja, also das war ähnlich wie in der NASCAR. Also jetzt ist vorne in der Meisterschaft ist alles offen. Da liegen jetzt zwischen dem ersten und dem vierten, da liegen, glaube ich, 80 Punkte oder was. Und man kann noch insgesamt, idealerweise könnte man noch 300 Punkte holen. Und
Ah, okay.
ja, das ist halt ein etwas merkwürdiges Punktesystem, je nachdem auch, wie viele Rennen es am Wochenende gibt. Und ja, und für ja doch,
Es ist
insgesamt halt
etwa.
300 Punkte kann man holen und zwischen, ah ja, 120 Punkte waren, 121 Punkte li liegen zwischen Will Davison auf 4 und Craig Lowndes auf 1, der sich jetzt an Wind Cup vorbeigeschoben hat am Wochenende.
Ja, überraschenderweise mal jemand anders als Wind Cup vorne.
Und ja, Lowndes hat jetzt 6 Punkte Vorsprung vor Wind Cup. Und hat aber auch damit zu tun, dass Wind Cup im ersten Rennen ausgefallen ist. Weil er, ja nicht, ja okay, was er unverschuldet war. Sein Co-Driver Paul Dambrell, der hatte einen Crash mit Greg Murphy in den Schikanen, wo er ihn ja in die Wand geschickt hat. Und dann ist er, glaube ich, noch ein paar Runden weitergefahren, musste dann aber abstellen. Und ja. Dann war es halt vorbei. Dann noch ein DNF und ja, das und Lowndes hat dann ja gewonnen auch noch und das hat ihm dann so die Führung gekostet.
Was ja, wie du eben richtig sagst, irgendwie analog zur NASCAR, was ja echt, in meiner Fernseh irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Rennen waren es jetzt mittlerweile schon, das waren immer drei, zwei,
Ja, es kommt
einige.
auch. Ja.
Ich fand einige Rennen
Das war
vorher.
Rennen 30, das ist am Samstag.
Das war Rennen 30. Schön. Da fährt man 30 Rennen und dann liegt man am Ende fast punktgleich auf. Aber gut, wie gesagt, in der NASCAR ist es ein bisschen nicht zu vergleichen, weil das ja jetzt 7 Rennen waren, oder 6 Rennen waren in der, nee, 7 Rennen waren in der,
Im Chase.
im Chase, und ja, da sind es 30 Rennen, man liegt gleich auf. Wobei man sagen muss, dass vielleicht die Serie nicht so ganz häufig verfolgen, dass Lowndes und Wind Cup ja fürs gleiche Team unterwegs sind. Red
Ja
Bull
gut,
Racing.
also manchmal wirft man Red Bull oder halt Triple Eight vor, dass sie nicht denselben ja sich für das Auto von Lowndes nicht so sehr anstrengen und nicht so viel Zeit aufwenden wie für das vom Wind Cup. Und dann
Okay.
na, wenn sie das tun würden, dann wäre Lowndes halt auch weiter vorne in der Meisterschaft und so, so ähnlich wie bei Webber und Vettel, so ein bisschen dieses Gerede. Und
Lowndes ist ja schon mal Meister gewesen, ne? Irgendwie doch einmal,
ja,
oder?
ja, aber ich, das war, glaube ich, nicht zu Triple-A-Zeiten. Aber ja, und jetzt ist er halt Erster, weil er auch einfach dieses Jahr viel konstanter ist als als Winker. Kann auch mit Glück zu tun haben. Winker war ein bisschen in Unfälle verwickelt. In Winton hat er ja, glaube ich, einen Defekt gehabt im Getriebe. Und ja, das hatte Lowndes halt nicht. Der ist halt ständig irgendwo in den Top Ten unterwegs. Und hat dann so seine Punkte gesammelt. Hat dann auch am Wochenende diesen Enduro Cup gewonnen. Also diese Wertung für die Meisterschaft, für die Ausdauer, die
Ja.
Ausdauerrennen. Und ja. Das erste Rennen war aber halt so total zerrupft irgendwie. Da war eine Caution nach der anderen und ja, Lowndes hat sich halt ziemlich schlau aus allem rausgehalten einfach.
Ja, also ich meine, wie gesagt, 6 Punkte. Es sind noch 3 Rennen zu fahren, glaube ich, auch, ne? Das nächste ist erst in 3 Wochen oder
Ja, also
so.
da sind noch 3 Rennen in Phillip Island, was jetzt Ende November kommt und das
Ah, genau. Ja.
dann kommen noch 2 Rennen in Sydney, die
Ja.
abends stattfinden werden.
Genau, das sind also im Prinzip noch 5 Rennen, die zu fahren sind für die V8 Supercars auf 2 verschiedenen Venues, logischerweise. Die machen jetzt halt eine längere Pause. Ich sehe aber die Chancen in der Meisterschaft. Ich meine, du
Das
hast
ist komplett
eben.
offen. Also
Das ist ja klar, das ist also vorne ist komplett offen, also zwischen Lowndes und Wincup, da geht es eigentlich nur noch darum. Gibt es halt wieder, hat man Pech, zum Beispiel, wie du eben sagst, mit Getriebe oder mal Motor oder mal ein Reifen oder sonstiges, was
ja,
natürlich auch
weil
mal
das kann
kaputt
ja
gehen
immer
kann.
passieren, weil man muss ja überlegen, das hat man auch am Wochenende ein bisschen gesehen. Das ist das erste Jahr von dem neuen Auto.
Ja.
Da kann immer mal irgendwas passieren, dass die, so wie bei GRM, bei McLaughlin, das war, dass er in beiden Rennen da die Elektronik den Geist aufgibt.
Ja.
Ja, dass das Getriebe dann irgendwann mal flöten geht oder naja, was am Wochenende ziemlich nervig war, waren die Aufhängungen, die kaputt gegangen sind.
Naja, gut, Gold Coast, ne? Da hast du ja diese Dreifachschikane da, wo du drüber
Ja,
prügelst.
das Problem ist ja nicht die Schikane selber, weil die ist ja seit Jahren gleich, die ist ja steil. Also die
Ja.
Randsteine sind ja sehr hoch und man brettert da mit, ich schätze mal, über 200 Sachen drüber. Und die Autos halten das ja normal auch aus. Jetzt hat man sich dieses Jahr überlegt, weil man ein bisschen dieses Abkürzen oder da dieses Schikane schneiden ein bisschen verhindern will, also dass man quasi zu viel über die Curbs fliegt. Hat man diese komischen, ja, Sausage Curbs,
Ja,
so
diese lang.
baguetteförmige Randsteine hingestellt, anstatt kleine Reifenstapel, die man sonst immer benutzt hat. So, die hat man dann auf den Boden verschraubt. Und wenn man jetzt zum Beispiel vorne, weiß nicht, sich verbremst hat oder nicht so optimal die Linie getroffen hat durch die Schikane, dann ist mir über einen von diesen Dingern gebrettert. Und die hat einen quasi sofort die Aufhängung zerschossen. Wenn man sich mal vorstellt, wenn man da mit 200, 220 Sachen so drüber fliegt, ja, das halt hält auch so ein V8 Supercar dann nicht mehr aus. Was ein ziemlich krasser, ich glaube, das war im zweiten Rennen und am Sonntag, der ist bei James Moffat im Nissan, der ist da auch drüber geflogen und bei dem, das habe ich auch noch nicht gesehen, der hat dann an von rechts und hinten rechts ist bei ihm ja die komplette Spur kaputt gegangen dann. Also bei beide Aufhängungen hat es dann zerrissen, vorne und hin.
Herr Nissan ist noch nicht ganz so stabil wie der Rest.
Ja, gut. Aber naja. Man muss
Ja,
zumindest
aber wie
hoffen,
gesagt,
dass man sich was anderes überlegt, weil das war einfach blöde. Weil, wenn man sich vorstellt, ich meine, okay, dass man nicht abkürzen soll und so, das verstehe ich alles. Das ist überhaupt kein Problem, dass man das versucht irgendwie zu verhindern. Aber man hätte sich vorher ein bisschen andere Lösungen ja, denken
naja, für
können.
nächstes Jahr wollen sie wahrscheinlich was ändern. Aber nochmal zur Meisterschaft. Wir hatten jetzt Lowndes und Wincup genannt, aber dann Winterbottom halt mit 88 Punkten zurück. Das ist, glaube ich, eine ähnliche Situation wie in der NASCAR. Einfach, da ist der Abstand schon so groß. Da müssten sowohl Lowndes als auch Wincup in irgendeinem Rennen halt mal ausfallen. Ich meine, das ist nicht unmöglich, aber es ist auch eher unwahrscheinlich, sage ich mal, dass der Ford-Pilot da noch rankommt.
Ja, Winterbottom müsste jetzt schon ein, zwei Mal gewinnen, auf jeden Fall. Der müsste sehr hoch punkten und hoffen, dass Craig Lowndes irgendwo ums Mittelfeld oder so, Ende der Top 10 oder so ins Ziel kommt. Wenn überhaupt.
Ja, und das gilt ja für Wind Cup dann auch. Und wie gesagt, dass beide halt schlechte Rennen haben. Aber gut, bei 5 Rennen, und wir kennen die für auch Supercars, da ist einmal, das ist drin, dass man mal Pech hat im Rennen oder dass es mal nicht gut läuft. Wobei das für Phillip Island wahrscheinlich nicht so gilt. Die Strecke ist ja relativ, also was diese, was Curbs angeht und so weiter, ist ja flach.
Hat aber eine neue Asphaltdecke bekommen jetzt vor kurzem.
Hat eine neue Asphaltdecke, ja, aber trotzdem hast du halt nicht diese Probleme, die du dann eben auf Stadtstrecken hast, wie es dann eben noch in Sydney ist. Und die Strecke in Sydney kennen wir ja noch aus der Formel 1, ist ein bisschen anders, aber kennen wir so
Formel
eine.
1 war in Sydney? Die war in Adelaide, oder nicht?
Adelaide, Entschuldigung.
Nee, das ist
Sydney ist
ja.
eine komplett andere Strecke, ja, eben,
Das ist
sorry,
dieser
Adelaide
Olympic Park in
komplett.
Sydney, wo die fahren.
Genau. Aber es ist halt auch eine Strecke, die in mehr oder weniger in der Stadt ist. Und da hast du eben das gleiche Problem mit einer Mauer und Schikanen und so weiter. Da kann es eben auch schnell mal Probleme geben. Dementsprechend könnte das dann vor allen Dingen, wie gesagt, das letzte Rennen dann in Sydney, das ist Anfang
Ja,
Dezember,
das ist
ne?
erste
Erste
Dezemberwoche.
Dezemberwoche oder sowas, ja. Erstes Dezemberwochenende, da könnte es also nochmal spannend werden. Gibt es sonst Neuigkeiten aus der
Ich
V1-Super?
wollte noch kurz auf die Ergebnisse Samstag, Sonntag eingehen.
Ja, gerne, klar, klar.
Ja, Samstag hat ja Craig Lowndes gewonnen mit Warren Huff vor Van Gisbergen und Jeroen Blekemolen, die ein sehr sauberes Rennen gefahren sind, fand ich. Ja, dritter ist dann Mark Winterbottom geworden mit Stephen Richards. Vierter Tony D'Alberto, was ihm vielleicht ganz nützlich gewesen sein könnte, weil er hat ja so ein bisschen sein eigenes Team da am Laufen. Hat für nächstes Jahr jetzt noch keinen Sponsor. War auf jeden Fall ein sehr hilfreiches und sehr gutes Rennen für ihn, wie ich finde. Fünfter ist Russell Ingall mit Ryan Briscoe geworden. Und Mark Leap mit Jonathan Webb sind Zehnte geworden.
Oh,
Das war
nicht
jetzt auch mal
schlecht.
wieder ein ganz gutes Rennen. Ansonsten, ja, Maro Engel, die hatten ein paar technische Probleme, sind aber dann doch noch auf 21 gekommen, wenigstens. Weil sie halt nicht ausgefallen sind. Also sie haben es dann versucht und haben das Auto wieder rausgeholt und konnten dann noch zu Ende fahren mit ein paar Runden Rückstand. Am Sonntag hat David Reynolds gewonnen. Das war sein erster Sieg überhaupt für bei den V8 Supercars.
Und wieder in einem Ford.
Das ist ja, das ist wie so eine Art Kundenteam von FPR, also vom Werksteam von Ford. Und ja, Reynolds ist, glaube ich, auch fest für nächstes Jahr schon mal drin. Was man von diesem zweiten Schwester Ford hier, Alex Davison, der ist jetzt nicht feste für nächstes Jahr. Man sieht so aus, dass die Lizenz für das Auto weitergegeben wird an jemand anders. Da muss man noch gucken, wie das mit Sponsoren und so weiter läuft. Ja, Fabian Coulthard und Luke Yulden sind Zweite geworden am Sonntag. Dann Russell Ingall und Ryan Briscoe wieder Dritte geworden. Ja, konnten dann so ein bisschen besser das gut machen, wo es überhaupt nicht lief irgendwie. Aber ja, einmal Fünfter, einmal Dritter, das war schon sehr stark.
Für Briscoe auch mal wieder gute
Ja, auf
Ergebnisse,
jeden
ne?
Fall. Ja, Wing Cup und Umbrell Vierte. Am Tag davor halt ausgefallen. Und Fünfte Lee Holdsworth und Craig Baird, die waren dann der beste Mercedes. Das war auch sehr erfreulich. Vor allem für Holdsworth, weil er dieses Jahr einfach ja, vom Pech verfolgt war. Und der hat sich jetzt einfach mal ein paar gute Ergebnisse verdient. Und dann haben wir noch, ja, Mark Lieb. Ja, lief nicht so gut, Platz 17. Ja, man kam einfach irgendwie nicht nach vorne. Man war einfach nicht so schnell wie am Tag davor. Ja. Ansonsten war es das dann.
Ja, wie gesagt, lange Pause jetzt bei den V8 Supercars bis Ende November oder 20. November oder wann. Das ist dann das nächste Rennen von denen, wie gesagt, in Phillip Island. Da gibt es natürlich auch wieder eine Vorschau und wir berichten auch
Ja, also mit der Vorschau bin ich noch nicht so ganz sicher. Ich
Macke.
nee,
Sag sowas
es geht
nicht.
einfach darum, dass ich die Woche davor Prüfungen habe.
Ah, okay.
Und
Na,
ich
dann
weiß
schauen wir
nicht,
mal.
wie das zeitlich aussieht. Muss ich mal gucken.
Wir werden uns Mühe geben,
Ja, auf jeden Fall.
dass wir das noch hinkriegen. Ja, das waren so die Rennen am letzten Wochenende. Wie ihr merkt, es wird langsam so ein bisschen dünner, was die Situation angeht. Wir würden gerne aber noch was zur VLN machen. Flo hat leider heute keine Zeit. Ich habe es auch nicht nachverfolgen können, den letzten Lauf der VLN. Weiß allerdings insofern, dass, wenn ihr den letzten Podcast gehört habt, dass die Meisterschaft sich dann auch für den Clio, für das Clio-Team entschieden hat in der VLN. Die Meister geworden sind, ziemlich zerrupften Auto ins Ziel gekommen. Da fehlte vorne eine ganze Menge. Aber Meister sind sie dennoch geworden. Und war ein relativ spannendes Rennen. Ich hoffe, dass Flo noch dazu kommt, vielleicht noch ein bisschen was dazu zu machen. Wir werden die VLN auf jeden Fall, das kann ich auch schon versprechen, für das nächste Jahr auch wieder etwas intensiver auf dem Schirm haben. Aber das werdet ihr alles im neuen Jahr dann mitbekommen. Aber da wird es auf jeden Fall ein bisschen mehr geben, was wir zur VLN machen können. Ansonsten war am letzten Wochenende nichts unterwegs. Und auch an diesem Wochenende ist es schon relativ ruhig, was natürlich noch stattfindet. Das haben wir jetzt, so, das können wir jetzt zuerst drauf eingehen. Ist die WTCC, die in Shanghai unterwegs ist, auf der Formel-1-Strecke. Die wir alle kennen. Die Tourenwagenmeisterschaft ist in fast allen Belangen entschieden. Ivan Müller ist Meister schon seit Japan. Das ist klar. Gabriele Tarquini liegt auf Platz 2 und damit ziemlich sicher auch vor Tom Chilton. Da dürfte sich also nicht mehr so viel tun. In der Herstellerwertung gab es eh nur Honda und Lada und da ist die Überraschung jetzt auch nicht groß, dass Honda die Herstellerwertung mittlerweile schon seit, ich glaube, seit Argentinien oder so gewonnen hat. Eng ist es allerdings noch in der Privatfahrerwertung, die ja durchaus nicht uninteressant ist, der auch ein relativ großes Feld hat. Da ist zwar die Teamwertung auch entschieden, da hat Chevrolet RML, Chevrolet vor Bamboo Chevrolet den Titel sich schon holen können. Die führen mit 209 Punkten vor 131 Punkten, die Bamboo Chevrolet haben. Also da ist auch schon alles durch. Aber in der Privatfahrerwertung, da ist es noch sehr, sehr eng zwischen James Nash und Mikkel Nykjær aus Dänemark. Der Abstand von Nykjær zu Nash beträgt 16 Punkte. Nykjær hatte ein bisschen Pech in Japan, weil er überhaupt keine Punkte zum ersten Mal in der Saison holen konnte, was ihn ziemlich weit zurückgeschmissen hat. Er hat ja die Privatfahrerwertung zeitweilig auch mal angeführt. Jetzt ist es James Nash, aber es gibt ja, wie gesagt, noch die beiden Rennen in China und in Macau. Dementsprechend ist da noch eine ganze Menge Luft drin. Man kann halt eine ganze Menge Punkte holen, wenn man zum Beispiel sich auch mal einen Sieg holt, oder zumindest relativ gut in beiden Rennen sich platzieren kann. Da sind 20 Punkte mal kein Problem. Deswegen sind die 16 Punkte Abstand, die Nykjær von Nash hat, jetzt nicht die Welt. Die fahren ja auch durchaus mal um den Sieg vorne mit, obwohl ich glaube, dass Shanghai wahrscheinlich auch wieder eine Angelegenheit wird zwischen den Chevrolet und dann vor allen Dingen halt, wie gesagt, Ivan Müller wieder vorne. Es gibt natürlich wieder Sachen, in Sachen Gewichte gibt es natürlich auch wieder Neuigkeiten. Also, es hat sich gar nicht so viel getan. Die Chevrolet, sagen wir mit den Chevrolet, die Chevrolet sind natürlich weiter voll belastet, kriegen natürlich auch nichts abgezogen. Die BMWs, also die BMW TCs, nicht die SIs, ebenfalls mit 20 Kilo dabei. Allerdings auch der Volvo, der außerhalb der Wertung fährt. Die sind da wohl nur als Gaststarter gemeldet, dürfen auch keine Punkte sammeln. Robert Dahlgren wird in Shanghai wohl an den Start gehen für Volvo.
Nee, Ted
Und
Björk.
doch, Ted Wörke, hier steht noch Robert
Ich meine, das wäre Ted
Dahlgren.
Björk gewesen.
Okay, also wir reichen das auf jeden Fall dann noch nach in der Vorschau von Jan, die am Freitag kommt. Aber da sind 20 Kilo, die sie dem Volvo draufgeknallt haben. Das wird dem Volvo nicht helfen. Ansonsten die Sunweb Leons haben 10 Kilo und die BMW, die alten, ganz alten BMW 320 SI, die sind ja fahren das ganze Jahr schon am unteren Gewichtslimit rum, was ihnen ja auch nicht wirklich viel geholfen hat. Die Rennen selber, Shanghai, nun ja. Die Strecke, wie gesagt, ist ja bekannt. Das ist auch für Tourenwagen eigentlich eine ganz nette Geschichte. Die Strecke ist halt nur relativ lang, deswegen fährt man relativ wenig. Die kürzen auch, glaube ich, die Strecke ab.
Ja,
Da gibt es ja irgendwie
genau.
so eine Kurzanbindung. Die fahren nicht die gesamte Formel-1-Strecke, sondern da ein bisschen weniger. Aber naja, man kann sich's angucken. Die Übertragungszeiten sind natürlich, sage ich mal, ein bisschen schwierig für ein WTCC-Rennen, denn Das erste Rennen ist um 8.30 Uhr am Sonntag, muss man echt früh aufstehen.
Ach, das geht doch noch.
Das geht doch noch.
Ja, hier,
das zweite Rennen ist um 9.15 Uhr schon. Huch, das haben sie aber knapp hintereinander geknallt.
Das zweite Rennen ist Service Paradise war um 4:30 am Sonntag. Also.
Ach du Schande, echt. Das macht ja auch keinen Spaß, ehrlich gesagt. So früh aufstehen. Aber wie gesagt, trotzdem ist es ja durchaus, kann ich sagen, durchaus ganz spannende Rennen geben. Dementsprechend lohnt sich vielleicht das frühe Aufstehen. Es lohnt sich vielleicht auch deswegen, weil man nämlich dann am Sonntag auch das zweite Rennen der GP2 mitbekommt, die in Abu Dhabi ihr letztes Rennen fahren. Und in der GP2, jetzt muss ich kurz nochmal in den Kalender reingucken, die GP2 startet um 10.15 Uhr, also quasi nach dem Shanghai-Rennen kann man dann rüberblenden zur GP2. Das erste Rennen der GP2 ist am Samstag um 9.10 Uhr, also nicht nach der Qualifikation, weil dann ist schon dunkel in Abu Dhabi, sondern das findet eben vormittags statt, beziehungsweise sehr früh statt um 9.10 Uhr. Und in der GP2 geht es noch um einiges. Denn wir haben sie dieses Jahr so ein bisschen vernachlässigt, auch aus Zeitgründen. Aber da kämpfen noch um die Meisterschaft Fabio Laimer und Sam Bird. Die liegen 7 Punkte getrennt. Mhm. Und es sind, wie gesagt, nur noch 2 Rennen, die da zu fahren sind. Felipe Nasr liegt auf Platz 3 mit 148 Punkten. Der wird aber keine Chance mehr haben, um den Meistertitel einzugreifen. Ich glaube, das Maximum, was man da irgendwie holen kann, sind 33 Punkte oder so. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass sowohl Bird als auch Laimer keine Punkte holen. Das ist den beiden, glaube ich, in dieser Saison noch nicht passiert. Dementsprechend wird es wohl zwischen Laimer und Bird ausgehen. Und die guten Chancen liegen da sicherlich bei Sam Bird, der eine sehr gute letzte halbe Saison gefahren hat. Aber wie gesagt, da liegen Laimer und Bird eigentlich relativ gleich auf. Natürlich geht es auch um andere Fahrer, sich auch für die nächste Saison zu empfehlen. Das Starterfeld ist ja relativ groß. Aber vor allen Dingen, wie gesagt, geht es da noch um die Meisterschaft, die da auf jeden Fall entschieden wird. Und es ist halt so eine Frage, ich meine, ich sehe weder Laimer noch Sam Bird im nächsten Jahr um in irgendeinem Formel 1 Team. So, jetzt habe ich's Richtige. In irgendeinem Formel 1 Team setzt. Ich glaube, die sind noch nicht mal irgendwie dafür genannt. Interessant ist auch die GP3, die ebenfalls am Wochenende unterwegs ist, und zwar beide Rennen fährt. Das erste Rennen ist am Samstag um 15.30 Uhr. Das ist dann nach der Formel 1. Deswegen irgendwie getauscht. Das zweite Rennen ist am Sonntag um 10.15 Uhr, dummerweise zeitgleich mit dem Rennen in Abu Dhabi.
Nee, das ist die Aufzeichnung.
Achso, ja, genau, live. Also gut, okay, 9 Uhr live, ja gut, da muss man gucken, dass man irgendwo einen Stream erwischt, ansonsten ist es auf Eurosport dann um 10.15 Uhr parallel mit dem GP2-Event, so, ja. Was ja auch ein bisschen dämlich geplant ist. Und in der GP3 geht es tatsächlich auch noch um die Meisterschaft. Da haben auch nur noch 2 Fahrer Chance auf den Meistertitel und das eine ist Fabio Reglia und der zweite ist Daniel Kiewert, der jetzt halt bei Toro Rosso unterschrieben hat und dem fehlen 7 Punkte auf den Regalia, der im Moment die Meisterschaft anführt, aber 7 Punkte ist auf jeden Fall machbar, vor allen Dingen, weil Kiewert in den letzten Rennen deutlich mehr an Punkten gemacht hat, als das bei seinem Konkurrenten der Fall war. Ja, der Rest.
Genau, also wollte ich auch sagen, so Regalia ist mir so im letzten Rennen irgendwie so gar nicht aufgefallen.
Nee, der hatte so überhaupt eine Saison, wo er nicht so wirklich auffällt, er hat einfach gepunktet. Mhm. Und Kiewert hatte eben 2 komplette Nullrunden, sowohl in Barcelona, glaube ich, beim Auftaktrennen, als auch in Deutschland. Und da hat er natürlich halt einfach so ein paar Rennen gehabt, wo er keine Punkte geholt hat. Regalia hatte zwar auch Nullrunde im ersten Rennen, aber danach halt immer durchgehend gepunktet und auch gut gepunktet, gerade zu Beginn der Saison. Aber jetzt in den letzten Rennen hat Kiewert tatsächlich deutlich aufholen können und den Vorsprung kürzen können. Und es wäre natürlich, sage ich mal, nicht unwichtig für ihn, die Meisterschaft zu gewinnen. Erstmal wegen seiner Superlizenz und zweitens, damit er sich natürlich dann auch mit der Empfehlung dann in den Toro Rosso nächstes Jahr setzen kann. Obwohl ich immer noch der Meinung bin, dass der Sprung halt von der GP3 in die Formel 1 ein echt großer ist.
Ja, also, auf jeden Fall. Ich hätte auch erstmal gewartet.
Ja, ich meine, Vettel ging es ja ähnlich schnell, aber gut, Vettel war ja vielleicht auch und ist vielleicht auch immer noch so ein absolutes Ausnahmetalent. Alle anderen Fahrer, so wie wir sie kennen, ob das Hülkenberg war, ob das Hamilton war, egal wer, die mussten ja zumindest durch die Formel 3 und dann die GP2 durchgehen. Damals gab es ja noch keine GP3. Selbst Vettel hat, bevor er in den Toro Rosso gestiegen ist, eine halbe Saison in der World Series gefahren. Immer noch Einsätze, die ja der Formel 1, also die 3,5 Liter World Series von Renault, die ja der Formel 1 nicht oder dem Formel 1 Fahrzeug nicht ganz unähnlich ist oder sind. Dementsprechend war da ein gewisses Erfahrungsmaß. Und von den Vierzylinder Audi-Motörchen in den GP3 zu den also Turbomotoren in die Formel 1, ist schon ein ganz schöner Umstieg. Also ich bin da immer noch nicht so hundertprozentig sicher. Irgendwie hieß es aus dem Red Bull-Lager, ich weiß nicht, ob die Aussage stimmt, aber man hätte doch lieber einen 19-jährigen Nachwuchsfahrer mit Kiewert, denn verglichen mit einem 22-jährigen Nachwuchsfahrer wie da Costa. Da frage ich mich dann halt, ich meine, was ist der nächste Schritt, 16-Jährige in der Formel 1 reinzusetzen? Oder was? Also, das ist irgendwie schon so ein bisschen sehr strange. Ja, die also auf jeden Fall kann man mal einen Blick reinwerfen, wenn man einen Stream erwischt, dass man zumindest den guten Daniel, der da nächstes Jahr unterwegs ist, noch fährt. Ebenfalls unterwegs, und dann kommen wir dann wieder zu dem traurigen Thema, ebenfalls unterwegs am Wochenende ist der Porsche Supercup. Es gibt weiterhin keine Aussagen von Porsche darüber, ob und wie man denn mit dieser ganzen Situation um Sean Edwards herum umgehen wird. Sean Edwards führt posthum noch die Meisterschaft an mit 118 Punkten. Michael Ammermüller hat 100 Punkte. Nee, Quatsch, Niki Thiem hat 100 Punkte, Entschuldigung. Und Michael Ammermüller hat 94 Punkte. Beide haben also noch die Möglichkeit, den Titel zu holen, wobei die besten Aussichten sicherlich bei Niki Thiem liegen. Jetzt ist Ammermüller, glaube ich, aber auch im Team von Sean Edwards. Habe ich das richtig im Kopf? Wie gesagt, ein Sieg von Team und hat den Meistertitel mehr oder weniger sicher. Es werden zwei Rennen gefahren in Abu Dhabi. Also es ist nicht nur die Frage, wie geht man jetzt mit einem Rennen um, sondern wie geht man mit beiden Rennen um? Was macht man da? Ich bin sehr gespannt, wie sich Fahrer und Porsche, also die Veranstalter, entscheiden werden, wie sie mit der ganzen Situation vor Ort umgehen werden. Es hat ja sowohl bei der ALMS als auch im deutschen Supercup, im deutschen Porsche Cup schon Tribut Richtung Edwards gegeben. Auch bei der VLN gab es, glaube ich, einen Porsche, der mit einer Sonderlackierung unterwegs war. Wie gesagt, ich habe nichts gehört. Es ist nichts rauszubekommen. Es gibt auch keine Gerüchte. Auf Twitter ist auch nichts durchgelaufen. Von Porsche selber hört man überhaupt nichts. Also von daher kann ich auch nichts dazu sagen, was da passieren wird am Wochenende. Aber ich denke, es ist einen Blick wert, in die Serie hineinzuschauen. Die Rennen sind am Samstag um 12.30 Uhr. Läuft auf Eurosport 2 auch im Übrigen und auf Sky natürlich. Und da wird man dann schon sehen, welche Variante oder welche Möglichkeit man finden wird. Wir sind ja einige durchgegangen hier auch schon, dass man vielleicht sagt, dass die beiden Fahrer, die noch Meister werden können, also Team und Ammermüller, dass die vielleicht in eigener Entscheidung, natürlich in Absprache mit ihrem Team, aber in eigener Entscheidung vielleicht etwas unternehmen werden, wenn das Rennen läuft. Also da gibt es ja verschiedene Varianten. In der letzten Runde an die Box fahren oder sonstige Geschichten. Wird nicht leicht sein. Also ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, was ich als Teamchef machen würde. Wie gesagt, da hängen bei anderen Teams natürlich auch Sponsoren drin, die sagen, was können wir dafür, dass der arme Herr Edwards tut uns auch leid, aber dass er sich bei einer privaten Instruktionsfahrt, dass er da ums Leben gekommen ist. Das können wir in Anführungsstrichen ja nicht ändern. Und es ist auch nicht unsere Schuld, es ist nicht im Rennen passiert, nicht durch Schuld von an einem Fahrer oder sonstiges, sondern eben ein Unglück eben. Ich weiß nicht, wie die Sponsoren und so weiter da reagieren. Ich denke, dass es seitens der Fans eine große Mehrheit dafür gibt. Und unter anderem auch von den Fahrern, da gab es ja eine Petition und das wurde auch von allen Fahrern und vielen Journalisten eben auch weiter verbreitet über Facebook und Twitter, dass man das Rennen eben nicht wertet. Das wird nicht stattfinden. Also das Rennen wird auf jeden Fall gewertet. Dementsprechend wird man jetzt eine andere Lösung finden. Ich denke, die Fans würden das honorieren, wenn man da eine Lösung finden würde, damit Edwards irgendwie posthum den Titel noch verleiht bekommen kann. Wird. Wir werden es am Wochenende sehen. Wir werden ja nächste Woche sicherlich auch nochmal drauf eingehen, was das Ganze dann betrifft, beziehungsweise wie es ausgegangen ist, werden wir euch natürlich auch vermelden. Und damit sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende.
Hast du ja noch fast. Was, also, hau rein. Ja, ich möchte noch die Super GT erwähnen.
Am Sonntag. Um Gottes Willen, ja, Tim, Entschuldigung.
Da ist ja das Saisonfinale in Motegi.
Ja.
Und da könnten realistisch gesehen, glaube ich, noch vier Teams Meister werden in der in der GT500, genau. Und in der GT300 sind das fünf Teams, die noch um die Meisterschaft kämpfen. Und ja, Motegi ist auch eine ganz nette Strecke, kann man sich auf jeden Fall mal ansehen.
Ja, Motegi ist ja der Twinring, also das ist ja da, du hast ja diese Oval, wo früher die Indycar gefahren ist, und du hast ja diese topfebene Strecke halt im Infield, die aber nicht schlecht ist, die fährt sich, die ist, früher war sie in irgendeiner Simulation mal drin.
Gran Turismo war die dann.
Gran Turismo war die mal drin, ne? Ist ja auch ein paar Mal gefahren, bin ich immer genervt, weil du nie den richtigen Anbremsen
hast.
Das war immer so ein bisschen. Aber die, also sie ist nicht ganz einfach zu fahren, sie ist sehr abwechslungsreich. Die, wie gesagt, das letzte Rennen der Super GT, die auch eine relativ kurze Saison haben, bevor es dann auch in die lange Winterpause geht. Die fangen, glaube ich, aus im April wieder an. Und ja, wir werden auf jeden Fall noch eine Vorschau auch drin haben von Tim, hat es angekündigt, wenn er es schafft, zeitlich. Dann wird sie wohl am Samstag erscheinen, das Rennen der Super GT für die, die es gerne gucken müssen. Die müssen aber echt wirklich früh aufstehen. Das ist nämlich schon um 5.30 Uhr. Wer einen Stream erwischt im Internet, kann sich das dann ab 5:30 am Morgen angucken. Die Nacht dazu überbrücken dürfte schwer werden, wie gesagt, weil die NASCAR ja die Nationwide mal abends fahren lässt und dementsprechend das Rennen der NASCAR, der Nationwide auch um gegen Mitternacht zu Ende ist. Und 5,5 Stunden müsst ihr, seid ihr auf euch alleine gestellt. Die anderen Sachen hat mich genannt, die am Wochenende stattfinden. Wie gesagt, es wird jetzt langsam tatsächlich ein bisschen ruhiger, wenn ich schon mal auf das Wochenende danach gucke, da ist es ganz ruhig, da ist nämlich nur noch NASCAR und WEC unterwegs. Aber darüber reden wir dann nächste Woche in aller Ruhe. Ja, dann haben wir heute einen etwas kürzeren Podcast, aber das war ja wie gesagt auch zu erwarten, denn die Serien sind jetzt alle soweit im Winterschlaf. Wir haben aber natürlich weiter auf unserer Seite immer noch eine ganze Menge spannende Geschichten, über die wir berichten, dadurch, dass wir jetzt ein bisschen mehr Freiheit haben, beziehungsweise ein bisschen mehr Luft haben. Was den Platz angeht, weil da viele Serien nicht mehr stattfinden, gibt es auch ein paar andere Geschichten. Ich haue zum Beispiel jetzt in den nächsten Wochen, in zwei Wochen auch ein paar Tests rein, ein paar Autotests von Audi RS-Modellen. Ich hatte die Gelegenheit neulich, einige Audi RS-Modelle mal zu fahren und da kann ich einiges Nettes berichten, vor allen Dingen über das Audi Cabrio, den RS5, der hat mir besonders viel Spaß gemacht. Aber dazu gibt es dann, wie gesagt, schriftlich mit vielen, vielen Bildern ein bisschen mehr. Deswegen machen wir jetzt, das machen wir natürlich immer im Winter, dass wir uns immer so ein bisschen dann erweitern thematisch und nicht nur den Motorsport im Blick haben. Was auch kommen wird in den nächsten Wochen, sind natürlich die Rückblicke auf die Saisons, aber damit fangen wir dann wahrscheinlich auch erst im Dezember an. Aber zumindest langweilig wird es bei uns auf der Seite im keinen Fall. Dann danke ich dir, Thomas, für heute Abend, fürs Mitmachen. Wir sind damit heute dann schon nach einer Stunde und 20 Minuten mal zu Ende. Und hoffentlich sind wir nächste Woche mal wieder ein bisschen, alle wieder gesund und ein bisschen dichter besetzt. Ansonsten machen wir es auch wieder gerne zu zweit. Kommt ja immer ein bisschen ins Plaudern. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende mit spannenden Rennen, wenig Unfällen wie üblich und den würdigen Siegern, die am Ende auf Platz 1 stehen dürfen. Wir melden uns auf jeden Fall nächste Woche wieder und habt viel Spaß. Bis dann. Tschüss.